Hallihallo und guten Tag beim Podcastchen in der Talkshow Sommerpause. Also eigentlich dürfte ich jetzt gar keinen Podcast machen, denn Talkshows sind ja das vornehmliche Thema des Podcastchens. Aber ich habe mich so gefragt, was macht der Jens Spahn eigentlich? In den letzten Wochen hat er ja ständig irgendwas rausgehauen, irgendwie meist völlig themenfremd und konträr zu seinem Amt, aber immerhin, er hat immer was gesagt und jetzt seit Tagen, Wochen nichts mehr. Ich glaube, das Letzte, was ich von ihm auf Facebook gelesen habe, war, dass er die Idee hatte, gegen die Hitze auch mal eine Wärmflasche in den Kühlschrank zu legen.
Super Idee.
Ansonsten, Schweigen im Walde. Aber ich habe ein Video von Angela Merkel entdeckt und die hat sich zum Thema Pflege geäußert. Wenn Spahn das nicht macht, dann macht Merkel das halt. Und das war
unglaublich spannend.
Ja, wir hören da jetzt auch gleich mal rein und dann kommt später noch ein zweiter Teil. Der dreht sich nicht um Pflege, sondern um eine Rede, die Angela Merkel, ich glaube, am 23. Januar 2013 in Davos beim Weltwirtschaftsforum gehalten hat. Und dementsprechend könnte man sagen, dass dieser Podcast so ein bisschen zweigeteilt ist. Der erste Teil ist sozusagen für das kleine Stimmvieh. Das sind dann wir, um das ein kleines bisschen zu beruhigen und das Gefühl zu vermitteln, dass irgendwie alles gut wird. Da geht's halt um das Thema Pflege und da merkt man es auch schon an der Art und Weise, wie sie spricht. Ja, halt Mutti-mäßig so. Naja, gut, wir hören es ja dann. Und dann switchen wir rüber zu dieser Rede in Davos und da zeigt sie ihr wahres Gesicht und dementsprechend ist das für mich eigentlich auch der interessantere Teil dieses Podcasts. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich auch da so, dass Mikrofone offen sind und Kameras auf sie gerichtet sind und auch da kann sie natürlich nicht so offen sprechen, wie sie das vielleicht gerne würde. Aber sie tut es letztlich trotzdem, wenn auch verklausuliert. Und da wollen wir auf jeden Fall mal reinhören und das Ganze dann so ein kleines bisschen übersetzen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem unglaublich dynamischen Video, beziehungsweise jetzt ja Audio, das Angela Merkel vor kurzem für die Pflege rausgehauen hat. Hören wir also mal rein, was sie uns zur Beruhigung so zu erzählen hat.
Eine gute und verlässliche Pflege ist für unsere Gesellschaft von besonderer Bedeutung.
Da kann man doch schon mal mitgehen, oder nicht? Gut, wäre jetzt vielleicht vor 13 Jahren auch schon interessant gewesen, aber gut, seit 3 Wochen ist ja auch ein guter Wert.
Deshalb setzt die Bundesregierung in diesem Bereich auch einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Es geht uns darum, auf der einen Seite die Bedingungen für die professionellen Pflegekräfte zu verbessern, aber genauso auch die Möglichkeiten für pflegende Angehörige so gut wie möglich auszugestalten.
So gut wie möglich. Klingt nach Luft nach oben. Aber wie auch immer, in dem Video wird jetzt folgende Frage eingeblendet. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Pflege ihrer Angehörigen im Alter. Was sagen Sie diesen Menschen? Ja, was sagt sie diesen Menschen?
Ich kann diese Sorge sehr gut verstehen.
Ja, ich kann es gut verstehen.
Das ist ja überhaupt nicht gerechnet zu einem Zeitpunkt.
Menschen überlegen, was kommt auf mich zu, wenn ich eines Tages Angehörige pflegen muss und vielleicht das auch zu Hause tun möchte. Denn es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass ich viele Dinge unter einen Hut bringen muss. Die eigene berufliche Arbeit, die Erziehung von Kindern vielleicht und dann auch noch die Pflege. Und deshalb geht es uns darum, dass wir die Bedingungen für die häusliche Pflege so gut wie möglich ausgestalten.
Und schon wieder so gut wie möglich. Meine Güte, was ist denn jetzt faktisch eigentlich möglich?
Den Pflegenden unter die Arme greifen.
Ah, super, unter die Arme greifen. Mach das mal 20, 30, 40, 60 Mal am Tag. Ist sicher eine wahnsinnig gute Unterstützung.
Und vor allen Dingen auch die gesellschaftliche Anerkennung verbessern. Viele, viele Menschen sind von Pflegearbeit betroffen. Wir sollten das würdigen und sagen, dass das wirklich die Helden unseres Alltags sind.
Dies ist eine Botschaft an die Menschen, die Angehörige pflegen müssen. Ihr seid Helden. Und im Video wird es extra nochmal eingeblendet, dass ihr Helden des Alltags seid. Also, ja, toll, oder? Ist doch spitze. Gut, nächste Frage. Und die lautet, wie will die Bundesregierung mehr Menschen für den Pflegeberuf gewinnen? Hören wir doch mal rein.
In einem Sofortprogramm wollen wir zuerst einmal 13.000 neue Stellen für Pflegeeinrichtungen schaffen. Das bedeutet, dass dann auch der Personalmangel zumindest ein wenig behoben werden kann.
Ja, ein wenig besser kann es dann ja vielleicht werden. Das ist halt so ein bisschen wie, ja, so gut wie möglich. 13.000 Stellen, das kann man ungefähr hochrechnen, ja, 1.000 Stellen pro Regierungsjahr für die Pflege. Die Merkel und ihre Mittäter kollektiv gegen die Wand gefahren haben. Ganz großes Kino, wirklich ganz großes Kino.
Und wir wollen Pflegeeinrichtungen finanziell unterstützen, die in die Digitalisierung investieren. Denn wir wollen, dass die Pflegekräfte sich auf die Arbeit mit den Menschen konzentrieren können. Und da kann Digitalisierung bei der Erledigung bürokratischer Vorgänge wirklich helfen.
Ja, da ist sie wieder, die Digitalisierung. Ist ja wunderbar, kann man ja machen, meinetwegen, um bürokratische Vorgänge zu erleichtern. Wobei das Pflegepersonal mit diesen bürokratischen Vorgängen nach Möglichkeit sowieso gar nichts zu tun haben sollte. Die sollen bitte schön das machen, was sie gelernt haben, was sie lieben und was sie gerne machen. Dafür sollen sie vernünftig bezahlt werden und mit vernünftigen Personalschlüsseln ausgestattet werden. Dafür brauchen sie Ausbildungen, die kein Geld kosten, sondern stattdessen schon während der Ausbildung vernünftig vergütet werden. Sie müssen Karrieremöglichkeiten haben, sie müssen Aufstiegsmöglichkeiten haben, Weiterbildungs-, Fortbildungsmöglichkeiten. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Und wir brauchen keine 13.000, wir brauchen 50.000, 100.000 Arbeitsplätze im Pflegebereich, die so ausgestattet sind, dass die Leute auch wirklich Spaß dran haben, darin zu arbeiten und nicht nach 2, 3, 5 oder spätestens 10 Jahren am Burnout oder mit Rückenschäden völlig im Arsch, ja, im Grunde genommen, ausgebrannt sind und die ganze Sache vergessen. Danke, Merkel.
Der Bundesgesundheitsminister hat im Blick auf die Pflegeberufe eine Aktion Pflege ins Leben gerufen, und zwar mit dem Bundesarbeitsminister und der Bundesfamilienministerin. An dieser Aktion beteiligen sich auch alle, die fachliche, praktische Erfahrung haben, wie Bund, Länder, Kirchen, Wohlfahrtsverbände. Und hier geht es um das Management des Berufes, um die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen insgesamt.
Aha, okay. Und dafür brauchen wir jetzt also eine Aktion Pflege. Ja, Aktion von Aktionismus. Meine Güte, macht euren Job, dann müsst ihr nicht irgendwelche komischen Aktionen ins Leben rufen. Oh.
Außerdem wissen wir, dass wir insgesamt etwa 50.000 neue Pflegekräfte brauchen. Das Berufsbild muss also attraktiver werden. Wir freuen uns, dass an den Ausbildungsstätten die Zahl der Bewerber steigt. Und wir werden jetzt endlich zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht mehr Geld für die Ausbildung gezahlt werden muss, sondern dass dies eine kostenlose Ausbildung mit Vergütung sein wird, so wie wir das aus vielen Berufsbildern kennen.
Gut, fürs Protokoll halten wir das nochmal fest. Angela Merkel hat gerade eben gesagt, dass mindestens 50.000 neue Stellen in der Pflege geschaffen werden müssen. Ja, und das schreibt sie sich ja nun mal auf die Fahne. Check! Darüber hinaus hat sie gesagt, dass die Ausbildung in Pflegeberufen künftig kostenlos sein muss. Sowieso ein Unding, dass sie das nicht ist. Ich meine, man muss sich überhaupt mal diesen Grundgedanken dahinter vorstellen. Aber gut, Merkel sagt also, dass das abgeschafft werden soll. Check. So, und jetzt nehme ich Wetten entgegen, ob und wann das dann tatsächlich mal umgesetzt wird. Und ich behaupte, es wird definitiv nicht umgesetzt. Und damit sind wir im Grunde genommen auch schon bei Teil 2 dieses Podcasts, in dem es um die Rede von Merkel in Davos geht. Und was sie da so sagt, das lässt das, was wir bisher die letzten paar Minuten gehört haben, sowieso komplett im Nichts versanden. Denn in Davos sagte Merkel das, was sie eigentlich umtreibt und das, wonach ihr eigentlich der Sinn steht und all diejenigen, mit denen sie eng zusammenarbeitet, auf politischer, aber eben auch auf wirtschaftlicher Ebene. Nicht umsonst hat sie die Rede ja in Davos gehalten. Und da hören wir uns jetzt mal einen Auszug an, der sehr, sehr tief blicken lässt.
Wir haben ein Jahr hinter uns, in dem das Weltwirtschaftswachstum in fast allen Industrieländern relativ gering ausgefallen ist. Und wir hatten eine Weltwirtschaft, die 2012 insgesamt gerade mal um 3% gewachsen ist. Das heißt, wenn wir von den Krisenjahren 2008 und 2009 absehen, dann ist dieser Wert der schwächste seit 10 Jahren. Und ich bin mir wohl bewusst, dass die Lage im Euroraum und in der Europäischen Union, aber vor allen Dingen im Euroraum, einen Beitrag dazu geleistet hat, dass das Weltwirtschaftswachstum doch sehr überschaubar war.
Okay, und hier deutet Merkel schon, ja, durch die Blume an, dass die Probleme des Weltwirtschaftswachstums, speziell im Euroraum, ja irgendwie doch politischer Natur sind. Man könnte auch sagen sozialpolitischer Natur, aber das sagt sie an der Stelle so noch nicht.
Das hatte vor allen Dingen mit Fragen des Vertrauens, mit Fragen von Ängsten zu tun, die es gegeben hat, wie groß der politische Wille ist, den Euroraum zusammenzuhalten, wie groß die Reformbereitschaft ist, wie groß die Solidarität im Euroraum ist. Und ich glaube, in den letzten 12 Monaten sind wir an dieser Stelle doch deutlich vorangekommen.
Und hier kommen die ersten Begriffe ins Spiel, mit denen dann weitergearbeitet wird. Es wird von fehlendem Vertrauen gesprochen, es wird von Ängsten gesprochen, es wird von der Bereitschaft zu Veränderungen bzw. zu Reformen gesprochen. Und worauf das Ganze hinausläuft, das kommt dann jetzt auch gleich.
Sie haben ein sehr schönes Motto sich gewählt, nämlich widerstandsfähige Dynamik. Wie können wir die bekommen? Es ist ein wenig eine andere Umschreibung von Nachhaltigkeit und Entwicklung. Und ich denke, dass das auch das sein sollte, worum wir uns kümmern müssen. Nicht um eine schnelle Dynamik um jeden Preis, sondern um eine, die auch Schocks dann widerstehen kann. Und deshalb finde ich dieses Motto sehr, sehr treffend.
Sehr, sehr treffend ist im Übrigen auch der Begriff Schocks. Schocks zu überwinden. Langfristige Dynamik, Nachhaltigkeit, von der Merkel spricht. Spätestens seit Naomi Klein wissen wir, was Schocks bedeuten. Es sind wirtschaftliche Schocks, die im Wesentlichen zulasten der Bevölkerung gehen, die immer mehr Einschnitte hinnehmen müssen. Und das sagt Merkel auch nicht einfach nur so, sondern das meint sie auch so. Das wird dann gleich klar, wenn sie noch konkreter wird.
Wir wollen in Europa, und darüber sind wir uns auch einig, in der Europäischen Union die Wirtschafts- und Währungsunion zu einer Stabilitätsunion fortentwickeln.
Stabilitätsunion. Jetzt wird es interessant.
Und das ist das Gegenteil von einer kurzfristigen Notoperation, sondern es ist ein dauerhaft angelegter Weg, ein Weg, dessen Leitplanken Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite sind und Konsolidierung der Staatsfinanzen auf der anderen Seite.
Ja, damit hat Angela Merkel schon 2013 und natürlich auch schon die Jahre zuvor, im Grunde genommen von Anfang an ihrer Regierungszeit, ihr kaltes neoliberales Herz gezeigt, das allerdings selten so dargestellt wird und durch diese verniedlichende Mutti-Rolle überspielt wird. Strukturreformen meint natürlich nichts anderes als weitreichende weitere Privatisierung, so wie es in Europa im südlichen Teil in den letzten Jahren ja schon massiv stattgefunden hat. Auch im nördlichen Bereich geht das immer weiter. Und ja, letztlich ist es aus sozialpolitischer Sicht, sprich aus Sicht der Menschen, ein komplettes Desaster, das Merkel offensichtlich als solches aber nicht erkennt, sondern stattdessen wirtschaftsneoliberal, wie sie eben ausgerichtet ist, auf Gewinn- und Umsatzmaximierung, stattdessen darauf setzt, genau das fortzuführen. Haushaltsstaatskonsolidierung meint natürlich auch nichts anderes als weiterhin die Kosten in die öffentliche Infrastruktur, darüber hinaus in Bildung, Kitas, Pflege natürlich auch, das Thema hatten wir ja vorhin, gnadenlos runterzufahren, die gesetzliche Rente zu privatisieren, andere Lebensbereiche zu privatisieren, Telekommunikation, Post, Wasser ist immer wieder ein Thema. Konsolidierung und Strukturreformen sind also nichts anderes als die Schocks, die Angela Merkel vorhin schon angedeutet hat. Ja, und das ist die Politik der Angela Merkel.
Und dass Konsolidierung und Wachstum im Grunde zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Und die aktuelle Situation, in der wir uns im Augenblick befinden, ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass der Faktor Zeit eine bestimmte Rolle spielt. Wir haben Konsolidierungsmaßnahmen. Die Neuverschuldung ist seit 2009 halbiert worden in der EU. Aber wir haben eine Vielzahl von Strukturreformen. Aber wir wissen, dass die Wirkkraft dieser Strukturreformen und der Haushaltskonsolidierung natürlich später kommt als die Einführung der Strukturreformen selbst. Wir haben das auch in Deutschland erlebt. Sie haben eine zeitliche Verzögerung von 2, 3, 4 Jahren. Und jetzt gilt es sozusagen, diesen Faktor Zeit so zu nutzen, dass die politische Situation nicht so eskaliert, dass daraus wieder Instabilitäten entstehen.
Anders ausgedrückt, wir müssen die katastrophale Lage der Menschen so lange schönreden und den Menschen das Gefühl geben, dass es einen Ausweg gibt, vielleicht aus eigener Kraft. Das ist ja eines der Kennzeichen des Neoliberalismus oder eben weil wir als politische Verantwortliche vermeintliche Lösungen anbieten, wie zum Beispiel in der Pflege, 50.000, 13.000, wie viel auch immer Arbeitsplätze, kostenlose Ausbildung, dass die Menschen nicht auf die Idee kommen, dass das Ganze vielleicht nicht funktioniert. Wir müssen sie also im Grunde genommen so lange blenden und belügen und ihnen ein mehr oder weniger gutes Gefühl vermitteln, bis sie dann irgendwann gar nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas wie Verständnis oder sogar Widerstand zu entwickeln.
Das heißt also, wenn wir in Spanien zum Beispiel Arbeitslosigkeiten über 50, vielleicht sogar 60% bei den jungen Menschen haben, in Portugal, in Griechenland, dann muss unsere Hauptaufgabe sein, Perspektiven aufzuzeigen, gegebenenfalls auch Überbrückungsmaßnahmen zu machen, bis die Strukturreformen so wirken, dass damit auch der Abbau der Arbeitslosigkeit dann wirklich verbunden ist. Darum geht es jetzt in der nächsten Zeit. Ich will vielleicht auch noch ein Wort sagen zu der ja auch hier sehr breit gefächerten Diskussion. Wann soll man Strukturreformen machen? Wann soll man sparen? Wann ist der ökonomisch günstigste Zeitpunkt? Da gibt es viele Volkswirte, die sagen, natürlich lässt es sich besser sparen, natürlich lässt es sich besser Strukturreformen machen, wenn die gesamtwirtschaftliche Lage etwas entspannter ist, wenn Wachstum da ist. Auf der anderen Seite ist die politische Erfahrung, dass oft für politische Strukturreformen Druck gebraucht wird. Das heißt, auch in Deutschland zum Beispiel war die Arbeitslosigkeit erst einmal 5 Millionen Arbeitslose, bevor die Bereitschaft da war, solche Strukturreformen durchzusetzen. Meine Schlussfolgerung ist also, wenn Europa heute in einer schwierigen Situation ist, müssen wir heute die Strukturreformen durchführen, damit wir morgen besser leben können.
Tja, und die Frage, wer dann morgen besser leben kann, die lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen.